Danke. Ja, ich begrüße euch auch. Genau, hier gibt es noch Bibeln für alle, die mitlesen wollen. Das macht Sinn. Und zu Hause könnt ihr auch aufschlagen. Es geht ja einfach der Reihe nach weiter. Und heute kommt 1. Korinther 8. Und es wird ein ganzes Kapitel, weil es ein kurzes Kapitel ist. Lesen wir das mal am Stück. Letztes Mal hat Martin schon gesagt, bei dem, was er vorgelesen hat, dass der Paulus im Korintherbrief so eine Frage nach der anderen abhandelt. Jetzt kommt 1. Korinther 8 und das Thema vom letzten Mal ist wirklich sozusagen bei Paulus abgeschlossen und jetzt kommt ein neues Thema. 1. Korinther Kapitel 8, ich lese es mal vor. Was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat noch nichts so erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist und dass es keinen anderen Gott gibt, außer dem einen. Denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter oder viele Herren gibt, so gibt es doch für uns nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Aber nicht alle haben die Erkenntnis, sondern etliche machen sich ein Gewissen wegen des Götzen und essen das Fleisch noch immer als Götzenopferfleisch und so wird ihr Gewissen befleckt, weil es schwach ist. Nun bringt uns aber eine Speise nicht näher zu Gott, denn wir sind nicht besser, wenn wir essen und nicht geringer, wenn wir nicht essen. Habt aber Acht, dass diese eure Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß wird. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird nicht sein Gewissen, weil es schwach ist, dazu ermutigt werden, Götzenopferfleisch zu essen? Und so wird wegen deiner Erkenntnis der schwache Bruder verderben, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr aber auf solche Weise an den Brüdern sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder ein Anstoß zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß zur Sünde gebe. Ein neues Thema nach den Themen, die Paulus im 1. Korintherbrief bisher behandelt hat und die wir zusammen gelesen haben. Drei Perspektiven würde ich gerne mal auf diesen Text werfen. Das eine ist, worum geht es eigentlich hier genau? Was ist das Thema von den Korinthern und was sagt der Paulus zu den Korinthern als Gemeinde in Korinth? Wir haben ja uns schon erinnert, der Korintherbrief ist offensichtlich eine Antwort auf konkrete Fragen. Die Korinther haben gesagt, was ist denn mit diesem und jenem Thema? Und der Paulus geht das durch und sagt, da ging es um Ehe und um solche Sachen. Und jetzt hat er gesagt, was aber das Götzenopferfleisch betrifft, also da gibt es ein Thema, was die nachgefragt haben. Zweite Perspektive, was sagt uns Gott durch den Paulus grundsätzlich über das Leben als Gläubige? Auch ein bisschen, was sagt er nicht? Und die dritte Perspektive, gibt es eine Anwendung auch heute, 2021, aus diesem Text für uns und in unserer Situation? Fangen wir vorne an. Worum geht es genau in diesem Kapitel 8? Korinth war eine Stadt am Meer, mit Hafen und geprägt von vielen Kulturen und vor allem auch geprägt von Kulturen, die Götter anbeten. Und zum Anbeten von Göttern gehörte, dass man Tiere geopfert hat. Und wenn diese Opfer vorbei waren, dann wurde das Fleisch von diesen Tieren auch auf dem Markt einfach zum Kaufen angeboten. Und wir müssen davon ausgehen, dass wahrscheinlich damals in Korinth der größere Teil des Fleisches, das so im Angebot war, irgendwo durch solche Rituale gegangen ist vorher. Wer Fleisch essen wollte und nicht selber Tiere hatte, ist wahrscheinlich eher unüblich in der Stadt. dass jeder irgendwo in seinem Garten da die großen Tiere rumlaufen hat. Also wer Fleisch wollte und es kaufen wollte, der musste wahrscheinlich auf solche Angebote irgendwie zurückgreifen. Jedenfalls kann es auch sein, dass man sich nicht immer sicher sein konnte, wenn man Fleisch kauft, ist das 100% götzenopferfrei, sage ich mal, oder ist das irgendeinem Ritual schon unterzogen worden. Und jetzt hatte die Gemeinde in Korinth ganz, ganz verschiedene Mitglieder und Leute unter sich. Und manche davon waren aus einem heidnischen Hintergrund, also solche Leute, die früher mal Götzen geopfert hatten und Götzen angebetet hatten und jetzt gläubig an Jesus geworden waren. Und dann gab es manche, die waren eingewandert. Wir lesen zum Beispiel auch in der Bibel von Aquila und Priscilla, die waren in Korinth, die kamen aber aus Rom, die sind da, gab es Ströme von Leuten, die auch hin und her gezogen sind. Und dann gab es Juden auch, jüdische Leute mit entsprechendem Hintergrund, früher mal in ihrem früheren Leben, bevor sie Jesus kennengelernt haben, den Götzen geopfert hatten. Und wenn die dieses Fleisch gesehen haben oder dieses Angebot, dann wurden die erinnert an ihr altes Leben. Das, was vorher war, bevor sie sich zu Jesus bekehrt haben. Und haben gesagt, ganz klar, so ein Fleisch darf ich als Christ nicht essen. Oder auch allgemeiner, so ein Fleisch darf ein Christ nicht essen. Das ist dämonisch belastet oder irgendwie sowas und du verunreinigst dich, wenn du dieses Fleisch isst und du machst Jesus Unehre. Und ein wichtiges Stichwort in dem Zusammenhang ist, es geht um das eigene Gewissen, was diese Leute hatten. Und das hat sie in dem Moment zu dieser Erkenntnis oder zu dieser Überzeugung gebracht. Und dann gab es die anderen, denen war klar, das steht auch in diesem Text, es gibt ja faktisch gar keine anderen Götter als den einen Gott, der die Welt geschaffen hat. Also hat dieses Opferritual eigentlich überhaupt keine Bedeutung und keine Kraft, schon gar nicht für Christen. Das ist eine leere Zeremonie, eine wirkungslose Zeremonie und das Fleisch als Substanz wird ja nicht verändert dadurch, dass das irgendwie durch sowas geht. Und außerdem, selbst wenn, ist Jesus über allen Mächten der Welt der Sieger. Und selbst wenn da irgendjemand einen Zauberspruch oder irgendwas über dieses Fleisch gesagt hätte, dann sind die Christen durch das Blut Jesu davor geschützt. Und das Stichwort an der Stelle ist die eigene Erkenntnis. Also die einen sind durch ihr Gewissen da beunruhigt und die anderen haben gesagt, das habe ich verstanden, ja, da habe ich meine Logik. So ist es, diese Götter sind eh nichts. Also kann ich auch dieses Fleisch essen, mit dem ist überhaupt nichts passiert, auch wenn das da irgendwo mal durch so einen Tempel ging. Und jetzt standen sich diese zwei Gruppen sozusagen in der Gemeinde gegenüber und die konnten sich nicht einigen und haben offensichtlich den Paulus gefragt, was sagst du denn dazu, was machen wir denn jetzt mit diesem Thema? Und was antwortet der Paulus? Erstens sagt er, die Geschwister mit der Erkenntnis haben recht. Es gibt wirklich nur einen Gott. Und deshalb ist dieses Fleisch an sich eigentlich unproblematisch. Das passt auch, wenn wir zurückblättern. Wilfried hat neulich darüber gesprochen, wo steht, alles ist erlaubt, sagt der Paulus. Und dann spricht er weiter noch, was das aber bedeutet. Aber ja, dieses Fleisch könnte man essen. Diese Geschwister mit der Erkenntnis haben erstmal recht. Zweite Feststellung, die Geschwister mit dem Gewissen haben auch recht. Ist doch klar, dass die aufgrund von ihrer persönlichen Geschichte nicht einfach locker das machen wollen, was sie früher gemacht haben oder sich da irgendwie mit abgeben wollen. Das, was früher ihr Heidenritual war, das wollen sie jetzt nicht irgendwie dran erinnert werden. Und die haben sich entschlossen, sie wollen ihr Leben ändern und Jesus nachfolgen. Und dann wäre das für sie Sünde, ganz bewusst dagegen zu handeln. Und dann sagt der Paulus, ganz wichtige Feststellung, vor Gott ist das eine und das andere nicht besser oder schlechter. Du bist nicht besser, wenn du isst und nicht schlechter, wenn du nicht isst. Aber, er sagt, wer eine bestimmte Erkenntnis hat, ist nicht aufgefordert, den anderen die überzustülpen. Jeder kann dieses Fleisch essen, aber nicht in dem Moment, wo er den anderen bewusst damit in Versuchung führt oder provoziert. Also die hätten ja sagen können, hier, guck mal, lecker Haxe, nur schade, dass du im Glauben noch nicht so weit bist und darauf verzichten musst, armer Schlucker. Oder guten Morgen, liebe Geschwister, Brüder und Schwestern, liebe Starke im Glauben und liebe Gemüseesser. und die Leute irgendwie abzuwerten oder zu sagen nach dem Gottesdienst, ach, ich würde dich jetzt echt gern zum Mittag einladen, aber der Braten ist schon im Ofen, dann müssen wir das wohl auch wann anders verschieben. Und dann sagt der Paulus, solche Art von Erkenntnis so raushängen zu lassen, das ist ein Aufblasen. Und er sagt, in diesem Punkt ist was anderes gefragt, nämlich Liebe. Warum? Weil Geschwister in der Gemeinde daran kaputt gehen können. Paulus verwendet das Wort verderben. Der Bruder könnte verderben. Wenn bei Streitthemen jemand auf einer Meinung so beharrt, wie das hier beschrieben ist, wo er sagt, du machst ja mit Absicht, was den anderen in Schwierigkeiten führt, dann kann das den anderen kaputt machen, der in Versuchung kommt oder der darüber nicht mehr zur Ruhe kommt. Und da macht der Paulus ein Abschlussstatement und sagt, lieber esse ich in Ewigkeit kein Fleisch, als dass ich jemanden Ärger mache an der Stelle oder ihn in Gewissenskonflikte bringe. Und ich vermute, dass der Paulus an der Stelle in diesem letzten Vers, den wir gelesen haben, und auch in Vers 10 bewusst übertreibt. In Vers 10 schreibt er, wenn jemand dich im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, ich vermute, dass selbst die mit der Erkenntnis nicht in den Götzentempel gegangen sind, um dort irgendwelche Rituale zu machen oder ihr Fleisch dort zu essen. Ich vermute einfach, dass der Paulus sagt, für die, die mit dem Gewissen so sensibel sind, die nehmen das so wahr, wenn du das Götzenfleisch isst, als ob du in dem Götzentempel wärst, als ob du dich eins machst mit dieser Sache. Und ich vermute aber, dass die Christen sich nicht im Götzentempel herumgetrieben haben. Kann ich aber nicht genau sagen. Aber auch wenn der Paulus sagt, ich esse lieber in Ewigkeit kein Fleisch, wer weiß schon, was in der Ewigkeit serviert wird und was wir da aufgetischt kriegen. Der Paulus sagt damit, ich bin lieber eine Spur zu vorsichtig und gehe viel weiter, als ich müsste, bevor ich jemanden in Gewissensprobleme bringe. So, das ist der Text aus der Perspektive, was war denn damals in Korinth los? Was war die Frage, die die Leute hatten und was hat der Paulus geantwortet? Einfach dem Text entlang ist das, denke ich, für die Korinther eine gute Sache gewesen. Die haben diesen Brief bekommen und die haben gesagt, okay, das hat der Paulus uns geschrieben, jetzt haben wir was, wo wir irgendwie uns dran entlanghangeln können, so könnten wir es machen. Und es ist eine ganz klare Anweisung, wer die Erkenntnis hat, soll auch Rücksicht nehmen auf den anderen. Übrigens ist das nicht die einzige Stelle, wo der Paulus auf genau dieses Thema antwortet. Vor längerer Zeit haben wir Römerbrief gelesen und sind auch schon mal drauf gestoßen. Und ich würde diese parallele Stelle auch gern lesen. Das ist Römer 14. Und ich lese auszugsweise Vers 3 bis 6 und dann noch 13 bis 20. Aber es geht um genau das Gleiche. Wer ist? Römer 14, 3. Wer ist, verachte den nicht, der nicht ist. Und wer nicht ist, richte den nicht, der ist, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Dieser hält einen Tag höher als den anderen. Jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Vers 13, darum lasst uns nicht mehr einander richten, sondern das richtet vielmehr, dass dem Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an und für sich unrein ist, sondern es ist für den unrein, der etwas für unrein hält. Wenn aber dein Bruder um einer Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe. Verdirb mit deiner Speise nicht denjenigen, für den Christus gestorben ist. So soll euer Bestes nicht verlästert werden, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch vor den Menschen geschätzt. So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht wegen einer Speise das Werk Gottes. Der Paulus sagt im Wesentlichen hier das Gleiche, aber es sind noch ein paar andere spannende Aussagen drin, die auch grundsätzlich gelten für das Leben als Christen. Und damit komme ich zu dem zweiten Blickwinkel. Also nicht nur, was ist mit den Korinthern, sondern grundsätzliche Dinge, die wir hier lesen können für das Leben als Christen. Wir wohnen heute nicht in Korinth und ich vermute, dass keiner von uns, wenn er irgendwo einkaufen geht, sich die Fragen stellt, ob das Fleisch mit irgendwelchen Götzen zu tun hatte, sondern wir haben andere Fragestellungen. Was gilt grundsätzlich für das Leben als Christen? Vers 1 schreibt der Paulus, alle haben Erkenntnis. Und er spricht die Christen an, also nicht alle Menschen auf der Welt, sondern die Leute in der Gemeinde, alle haben Erkenntnis. Vers 7 schreibt er, nicht alle haben die Erkenntnis. Und da geht es um unterschiedliche Dinge. Das eine ist Erkenntnis, Dinge, die wir von Gott her erkennen und sehen im Glauben und in der Praxis, wie wir sie anwenden. Und das in Vers 7 ist die Erkenntnis in diesem speziellen Punkt. Alle haben Erkenntnis, aber nicht alle dieselbe an derselben Stelle. Alle, die Jesus gehören, haben Gottes Geist und er leitet uns und lehrt uns, auch in ganz konkreten Lebensfragen. Und wir haben ja heute sogar die vollständige Bibel. Das war damals noch nicht. Und wir gewinnen auch dadurch Erkenntnisse von Gott. Gott spricht und wir sind dann auch gefragt, diese Erkenntnisse umzusetzen in unserem Leben. Allerdings, und das hat Martin letzte Woche auch betont, spricht Gott mit jedem unterschiedlich und spricht jeden auch da an, wo er es braucht. Und Gott bringt auch seinen Leuten die Dinge, die er beibringen will, in unterschiedlicher Reihenfolge bei. Nicht jeder lernt, wenn er zum Glauben kommt, von Gott genau die gleichen Sachen in der gleichen Reihenfolge, weil Gott die Menschen kennt und auch weiß, wie er mit jedem von den Impulsen, die er uns gibt, umgeht. Und ich nehme daraus die erste Lektion, die allgemeiner gilt als nur in Korinth. Freu dich, dass Gott zu dir redet. Und über alles, was du im Glauben schon erkannt hast, was er dir gezeigt hat. Und gestehe genau dasselbe jedem deiner Geschwister zu, dass Gott auch zu dem anderen redet und er auch Dinge erkannt hat. Gleichzeitig wird es auch so sein, dass beim anderen und bei mir die Erkenntnis im Lauf der Zeit wächst und sich auch verändert. Vielleicht korrigiert Gott auch Dinge, die wir dachten, richtig erkannt zu haben. Und nicht alles, was ich heute erkenne, ist die einzige Wahrheit der Welt. Auch wenn Gott mir etwas gezeigt hat, heißt das nicht, dass ich damit alles verstanden habe. Gott hat oft viel mehr Perspektiven als wir. Aber wichtig ist, geh davon aus, dass dein Bruder und deine Schwester seine Entscheidungen in ihrem Leben nicht trifft, auch wenn du sie vielleicht nicht nachvollziehen kannst. Der andere trifft sie nicht, weil er ungeistlich ist oder vielleicht, weil er doof ist oder weil er Gott nicht gefragt hat. Sondern geh erstmal davon aus, alle haben Erkenntnis, die Jesus gehören und haben seinen Geist. Und es hört sich banal an, aber geh davon aus, dass wir alle und auch deine Geschwister in der Gemeinde ihre Entscheidungen anhand von dem treffen, was Gott ihnen gezeigt hat oder was sie von Gott erkannt haben. Wir denken im praktischen Leben oft anders. Wenn ich jemanden sehe, der was anders macht als ich und der ist auch Christ und ich denke, als Christ macht man es so, dann denke ich, der hat entweder Gott nicht gefragt oder der hat sich überhaupt nicht drum gekümmert. Oder was ist denn das für ein Blödmann? Und so macht es Paulus nicht. Er sagt erstmal, alle haben Erkenntnis, aber an diesem Punkt unterscheidet sich das. Und da möchte ich eine Zwischenbemerkung machen. Was steht nicht in diesem Text? Kurz einschieben, was steht nicht in diesem Text? Hier steht nicht, und der Paulus sagt das nicht, in allen Glaubensfragen kann jeder machen, was er will und seine eigene Erkenntnis entwickeln. Da steht auch nicht, es gibt zu allen Fragen des Glaubens mehrere verschiedene Erkenntnisse, sondern es geht ja hier um eine konkrete, praktische Frage bei dem Götzenfleisch und nicht um grundsätzliche Lehren des Glaubens. Die Bibel gibt uns ganz, ganz klare und eindeutige Dinge. Manche sind sehr einseitig. Es gibt nur einen Erlöser. Nur Jesus rettet uns. Und Jesus hat als Mensch gelebt. Er ist gestorben, er ist aufgestanden, auferstanden. Und lebt heute. Und Jesus hat nie gesagt, ich stelle euch das frei, ihr könnt diese Erkenntnis im Laufe der Zeit verändern oder da irgendwas Eigenes dazu entwickeln. Das wäre nicht in Ordnung. Und das wäre auch nicht in Ordnung darauf, im Sinne jetzt sich auf Paulus zu berufen und Rücksicht zu nehmen und zu sagen, irgendjemand sieht das anders, jetzt muss ich dem das lieber nicht sagen. Sondern das sind Dinge, die ganz klar sind. Und der Paulus sagt nicht, in allen Punkten des Glaubens gibt es verschiedene Erkenntnisse. Darum geht es in diesem Text nicht, sondern um konkretes konkretische praktische Fragestellung. Außerdem steht in diesem Text nicht, dass man das anwenden soll oder könnte auf Sünde. Zu sagen, der eine hat die Erkenntnis und der andere hat eine andere Erkenntnis. Und er sagt einfach, ich darf das, mein Gewissen hat damit kein Problem, wenn wir in der Bibel Dinge finden, die ganz klar als Sünde bezeichnet werden und die Gott nicht haben möchte, dann können wir das nicht mit unterschiedlichen Erkenntnissen rechtfertigen. Hier steht auch nicht, dass es um unbegründete oder gesetzliche Punkte geht oder Geschmacksfragen oder so, sondern hier geht es um das Gewissen. Also die Frage, darf ein Christ sonntags Turnschuhe tragen, ist keine Frage, die hier irgendwie in diese Kategorie fällt, die der Paulus behandelt. Ich hatte mal ein amüsantes Erlebnis, deswegen kam ich da drauf, in der früheren Gemeinde, wo wir waren, wo wir relativ frisch da waren, da war ein älterer Mann, der zum Prediger damals ging und sagte, dieser Simon, der da irgendwie neu da ist, der spielt ja echt prima Klavier, wenn der hier die Lieder begleitet, aber ich kann mich da nicht irgendwie auf die Lieder konzentrieren, der hat da sonntags Turnschuhe an. Jetzt könnte man sagen, der arme Bruder hat da ein Gewissen wegen der Turnschuhe, da muss ich Rücksicht drauf nehmen oder vielleicht sogar die ganze Gemeinde. Und ich glaube, das ist hier nicht gemeint, denn das sind nicht Punkte, die wirklich unser Gewissen belasten oder wo es eine gute Begründung dazu gäbe, zu sagen, in meinem früheren alten Leben, das bringt mich in Versuchung, wenn ich Turnschuhe trage. Das sind eher Geschmacksfragen. Also das steht hier nicht. Und was auch nicht hier steht, ist, dass in Korinth eine einzelne Person die ganze Gemeinde durcheinander bringt und die ganze Gemeinde muss Rücksicht nehmen auf eine Person, sondern hier waren Gruppen mit unterschiedlichen Meinungen, die sich gegenüberstanden und nicht einer hat gesagt, die ganze Gemeinde darf in Ewigkeit kein Fleisch essen, weil ich persönlich ein Problem damit habe, sondern es ging wirklich darum, wie sieht Gott das und wie geht es hier mit der Gemeinde weiter. Also das einfach mal so als grober Einschub, worum es nicht geht, auch in diesem Text, weil ich denke, man kann auch den Text nehmen, um ihn falsch anzuwenden oder auf irgendwas zu beziehen, wofür er nicht gedacht ist. Aber diese erste Sache, alle haben also Erkenntnis als Christen, aber nicht immer alle genau dieselbe an derselben Stelle. Zweite Geschichte, die Erkenntnis, auch Vers 1 noch, bläht auf, die Liebe baut auf. Gott baut seine Gemeinde auf. Mich hat es angesprungen, als ich darüber nachgedacht habe, Gottes Gemeinde ist ein Tempel und keine Hüpfburg. Die wird gebaut und nicht aufgeblasen. Gottes Gemeinde ist ein Tempel und keine Hüpfburg. In der englischen Übersetzung habe ich gelesen, da steht in diesem Vers 1, Knowledge puffs up while love builds up. Puffs up ist das Wort für aufpoppen, Puffreis, Puffed Rice, ja, so Popcorn-mäßig. Die Erkenntnis, bup, jetzt habe ich eine Erkenntnis, ich springe auf, wupp, ich habe irgendwie mehr Gewicht, bin jetzt irgendwie auffälliger. Dinge zu erkennen, ist nicht grundsätzlich falsch. Die Frage ist, was macht das mit uns? Ist die Erkenntnis dazu da, dass ich mich besser fühle und mich damit aufblasen kann? Oder ist sie dazu da, dass ich mit den anderen das um die Ohren diskutieren kann? Dann wäre es nicht gut. Das Gegenteil vom Aufblasen ist Aufbauen. Und das passiert durch Liebe, die steht hier der Erkenntnis gegenüber. Ich habe gedacht, wir bauen einfach mal was. Ich habe was mitgebracht. Mal schauen, wie das aussieht, wenn wir vorne was Kleines aufbauen. Ich bin gleich fertig. Ich hoffe, ihr im Video könnt es auch sehen. Also ihr erkennt, was gemeint ist. Es ist hochstabil. stellt es euch als Steine vor, die wollte ich jetzt nicht mit hierher schleppen, ein kleiner Teilbereich, sage ich mal, von Gemeinde, die Gott vielleicht aufbaut und er baut aus lebendigen Steinen. Ihr könnt euch ja vorstellen, ihr seid einer davon. Jetzt ist sein Tempel natürlich ein bisschen größer, aber es ist symbolisch, ihr versteht das. Schöne Gemeinde, ne? Interessant ist, finde ich, dass diese Gemeindemauer auch zwei Seiten hat. Ich kann jetzt von eurer Seite drauf gucken und kann von meiner Seite drauf gucken. Und wenn ich meine Seite jetzt blau angemalt hätte, könnte ich sagen, was seht ihr? Und ihr sagt, ich sehe eine Pappkartongemeinde und ich sage, ich sehe eine blaue Mauer. Und dann müssten wir jeweils bereit sein, auch mal von der anderen Seite drauf zu schauen, um nicht gegeneinander zu argumentieren und jeder auf seiner Erkenntnis zu beharren. Aber hier bei den Götzenfleisch, bei den Korinthern war das ein bisschen krasser, als zu sagen, ich gehe nur mal kurz rum und dann sehe ich ja die andere Farbe. Sondern die zwei Sichtweisen beim Götzenfleisch sind doch gegenteilig. Die widersprechen sich doch. Kann das sein? In einer Gemeinde, der eine denkt das eine und der andere das andere und das steht gegeneinander. Einer ist nicht. Einer feiert nicht. Und der macht es nur nicht, sondern der sagt auch, man darf das nicht als Christ. Der eine sagt, man darf und der andere sagt nicht. Und wir haben im Römer gelesen, 14, und ich finde es einen krassen Vers, aber auch befreiend und auch herausfordernd, Vers 6. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn, und wer nicht auf den Tag achtet, achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn und dankt Gott, und wer nicht isst, enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Wie geht das? Die machen das Gegenteil. Und beide tun das Richtige. Das geht in unseren Kopf manchmal nicht rein, in meinen jedenfalls. Zwei Menschen, zwei Christen tun bewusst das Gegenteil, aus Überzeugung das Gegenteil. Und Gott sagt, sie machen beide das Richtige, denn sie danken beide Gott und tun es für den Herrn. Der Herr bekommt die Ehre. Bei Gott gibt es das. Weil Gott andere Fragen stellt als wir. Gott stellt gar nicht zuerst die Frage, zumindest in diesem Text, was genau tust du im Detail, sondern tust du das, was du tust für mich? Tust du es dankbar? Wir hatten den Impuls eben mit der Dankbarkeit. Und das ist hier ein Kriterium, dass der Paulus sagt, beide danken Gott. Bekommt Gott die Ehre? Das ist es, was das, was wir tun, wertvoll macht für Gott. Nicht, ob es genau dasselbe ist, was wir tun. Und dann kann Gott diese zwei Seiten offensichtlich aushalten. Wir Menschen haben es schwerer da, aber Gott kann das, wenn es um seine Ehre geht. Und deshalb ist es auch nicht anwendbar auf Sünde, zu sagen, der eine sagt, ich darf, der andere sagt, ich darf nicht. Es geht um Gottes Ehre und wenn es um Sünde geht, dann können wir die nicht zu Gottes Ehre tun und mit einem dankbaren Herzen und ihn dabei anbeten. 2. Korinther 5, Vers 18 steht ein interessanter Vers. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Ich finde das ein interessantes Wort mit der Versöhnung, weil da nicht steht, Gott hat in Christus alles irgendwie gleichgeschaltet oder verwaschen oder einen Mittelweg gefunden. Und hat uns den Dienst des Kompromisses gegeben. Das wäre für den Paulus doch relativ einfach gewesen, der Gemeinde lieber Kompromisse vorzuschlagen. Er hätte doch sagen können, pass auf, Korinther, macht's einfach so, ihr esst Fleisch in den ungeraden Monaten und in den geraden esst ihr keins. Dann kommt jeder einfach mal auf seine Kosten, dann kann jeder auch sein Ding leben und dann nimmt jeder mal Rücksicht auf den anderen. Oder er hätte auch sagen können, Leute, Korinther, macht's doch so, esst das Fleisch, aber betet vorher ein Befreiungsgebet darüber. Dann ist es für jeden okay, dann weiß jeder, wie die Zusammenhänge sind. Hat er auch nicht gemacht. Oder er hätte auch sagen können, einigt euch doch auf Kohlrouladen oder Maultaschen, dann sieht man das Fleisch nicht sofort. Das ist die Denkweise, die wir oft haben, wenn es zwei Seiten gibt, dann müssen wir uns in der Mitte irgendwo treffen. Aber Gott hält das aus, dass da zwei Seiten sind und hat den Dienst der Versöhnung gegeben und hat selbst auch versöhnt, aber er hat nicht wischiwaschi alles irgendwie zusammengemengt und gesagt, mal gucken, was im Durchschnitt dabei rauskommt. Gott schafft es scheinbar auszuhalten. Und das ist die zweite Lektion, die ich da rausnehme für uns als Christen, Gott hält eine Spannung aus, auch wenn wir uns schwer tun damit, solange er die Ehre bekommt. Auch an anderen Stellen. Einer sät, einer erntet. Warum machen die nicht dasselbe? Weil es beides sogar braucht. Jesus sagt zu den Menschen, kommt her zu mir alle. Ein paar Kapitel weiter sagt er, geht hin. Was will er denn, dass wir kommen oder dass wir rausgehen? Beides. Und da ist für uns eine Spannung, soll ich jetzt lieber dicht bei Jesus und mit ihm und, oder soll ich lieber was für ihn oder so? Und er bringt das zusammen und schafft es sogar in unserem Leben zu versöhnen. Und so ging das, dass eben Fleisch essen und nicht Fleisch essen, dass man das beides für Gott machen kann. Und der Paulus macht uns Mut, zuerst an die Liebe zu denken, nicht zuerst an die Erkenntnis. Und er sagt, sei überzeugt, tu, was Gott dir gezeigt hat, aber tu es für ihn und tu es dankbar. Das Gegenteil wäre, ich tu es nicht für ihn, sondern ich tu es zuerst für mich. Wenn dann der Korinther nicht irgendwie im Stillen, in Ruhe seinen Döner gegessen hätte und Gott dafür gedankt, sondern hätte den mit in die Gemeinde genommen, demonstrativ, und hätte gesagt, haha, ich bin überlegen, ich darf das, auch wenn du es nicht darfst, yummy. Und macht den anderen Schwierigkeiten damit. Das wäre aufblähen, ich fühle mich besser, ich fühle mich überlegen. Und ich muss mir das selber sagen heute, dass das nicht das ist, was richtig ist. Jetzt, was passiert, wenn in einer Gemeinschaft, in der Gott baut und in der er uns als lebendige Steine baut und er sagt, Liebe ist also der Baustoff, aus dem er das baut, eine Erkenntnis sich aufbläst. In Vers 2 steht, wer meint, etwas zu wissen, der hat noch nichts so erkannt, wie man erkennen soll. Das ist ganz schön hart. Wer meint, etwas zu wissen, hat noch nichts erkannt. Also wenn ich an einer Stelle sage, ich blase mich auf mit dem, wo ich denke, das habe ich kapiert, dann habe ich eigentlich gar nichts kapiert. Nicht nur das nicht, sondern eigentlich gar nichts. Wer denkt als Einziger oder auch als Gruppe, ich habe den Durchblick und ich weiß Bescheid, der bläst sich auf, statt aufzubauen. Jetzt haben wir unsere schöne Mauer hier, ich habe euch noch was mitgebracht. Ich fahre ja gern Fahrrad und habe meine Pumpe dabei. Was passiert, wenn in der Mauer, in dem, was Gott bauen will mit Liebe, an irgendeiner Stelle sich eine Meinung oder eine Person oder eine Erkenntnis aufbläst? Es geht kaputt. Sowohl Römer 14 als auch unser Korinthertext sprechen von diesem Wort Verderben. Und das ist schon ein hartes Wort, kaputt machen. Da geht es nicht irgendwo um einen Schaden, der halt irgendwie passiert am Rande, sondern da geht es um Aktives. Römer 14 steht, verdirb du nicht wegen einer Speise deinen Bruder. Und dann ist es nicht, der Bruder hat halt ein Problem damit, sein Pech. Sondern du oder ich, wir haben das Problem. Ich bin aktiv und habe vielleicht vergessen, dass Jesus für den Bruder oder die Schwester gestorben ist. So steht das hier in unserem Text. Jesus ist gestorben. Wenn das stimmt, dass er alles aufgegeben hat für den Bruder oder für die Schwester, wäre das dann nicht okay für mich auch für den Bruder oder die Schwester auf eine Sache zu verzichten, eine Sache aufzugeben? Oder zumindest in dem Moment, wo es ihm Schwierigkeiten macht, auf eine Erkenntnis nicht zu bestehen? Und dann ist es nicht so, dass dieses Aufblasen mit der Erkenntnis so eine Person irgendwie, die fällt halt von der Mauer runter, so ein Stein, der kann mal irgendwie runterpurzeln, sondern da steht, Römer 14, zerstöre nicht wegen einer Speise das Werk Gottes. Da kann mehr kaputt gehen als eine einzelne Beziehung oder einer, der ein Problem hat. Da geht es um Gottes Teams, Gottes Gemeinde, Gottes Arbeit, sogar im Großen. Also Lektion 1 war, alle Gläubigen haben Erkenntnis, nicht unbedingt alle dieselbe. Lektion 2, Gott hält die Gegensätze aus, die wir da haben. Und die dritte Lektion wäre, Erkenntnis bläst auf, Liebe baut auf. Und das Aufblähen kann bis zur Zerstörung führen. Und das steht so hier. Wenn das so ist, sollen wir dann lieber besser gar nichts mehr erkennen? Wäre das nicht gut, dann mache ich mir lieber keine Gedanken und fasse lieber nicht zu viele Erkenntnisse. Nee, ich mache euch Mut, wenn ihr möchtet, mal in der Bibel nach dem Wort Erkenntnis zu suchen. Könnt ihr mal in die Online-Bibel oder irgendwo eingeben und es kommt ganz oft als Ermutigung, dass man Erkenntnis auch suchen soll. Aber oft in Zusammenhang mit Liebe. Und oft in Zusammenhang mit Erkenntnis Gottes, nicht Erkenntnis irgendwelcher Dinge. Aber das Gegenteil von Erkennen ist nicht eine geringe Selbstachtung, dass ich sage, okay, ich bin doof, ich weiß gar nichts, ich bin ein schwacher Christ und ich habe irgendwie nichts beizutragen, ich brauche auch nicht das zu wissen alles, ich habe auch keine Meinung. Das ist nicht das Gegenteil von Erkenntnis oder von Aufblasen, sondern das Gegenteil ist Liebe. Dass der Paulus bereit ist, zur Not auch kein Fleisch zu essen, obwohl er vielleicht auch gerne mal sein Lammkarree gegessen hat am Sonntag, das ist ein Zeichen von Liebe. Und das hängt zusammen, finde ich, auch mit dem Stichwort Barmherzigkeit. Das steht dieses Jahr in der Jahreslosung, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und diese Woche hat mich das angesprungen, ganz, ganz bekannter Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele, manche kennen den vielleicht auswendig, da steht, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Da habe ich gedacht, Moment, Barmherzigkeit ist für uns doch oft so ein Almosenwort, oder? Also wenn da jemand sitzt, der arm ist und hat da sein Schälchen aufgestellt, dem da so eine Münze reinzuwerfen, das ist so ein Almosen, ich weiß immer noch, ich stehe da vielleicht drüber, ich habe mehr, ich gebe irgendwie dem armen Schlucker. Barmherzig sein hier bei den Korinthern könnte sein, okay, ich verzichte, aber ich bin immer noch der über dem anderen steht, ich bin weiter im Glauben, dann verzichte ich halt, ich lasse mich herab. Vielleicht bin ich im geistlichen Umfeld bereit, auf irgendwas zu verzichten und habe aber eine hochmütige Barmherzigkeit. Schaut mal, wie ich demütig bin, dass ich mich herablasse, das zu machen, auf meine Ansicht zu verzichten. Ich, der tolle Starke, nehme Rücksicht auf den Schwachen und dann fühle ich mich schon wieder besser und ich hoffe auch, dass die anderen sehen, dass ich Rücksicht nehme. Und Gott ist anders. Gott schreibt hier in diesem Psalm, der dich krönt mit Barmherzigkeit. Barmherzigkeit als Wertschätzung, als Krone dem anderen aufzusetzen. Gott ist barmherzig und sagt nicht zu uns, ja, ich bin barmherzig, weil ihr so die armen Loser seid, sondern er ist barmherzig und wertet uns auf durch seine Barmherzigkeit. Und ich habe mich gefragt, wie ist es bei mir persönlich, wenn ich barmherzig bin, aus welcher Motivation nehme ich Rücksicht, damit ich mich noch besser fühle, weil ich sage, okay, ich habe nicht nur die Erkenntnis, sondern ich bin auch noch sehr demütig und rücksichtsvoll. Oder ist es für den anderen, um aus Liebe ihm die Krone aufzusetzen. Und dann ist für mich eine vierte Lektion, was gilt für uns als Christen, eine Überraschung gewesen in diesem Text. Das Gegenteil von Aufblähen ist Liebe, haben wir eben schon gelesen, habe ich auch schon gesagt, aber das Gegenteil von Aufblähen, wenn ich hier lese, in Vers 3, ist gar nicht zuerst den anderen zu lieben, sondern das Gegenteil von mich aufblasen ist, Gott zu lieben. Wer Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Da ist plötzlich nicht meine Erkenntnis wichtig, sondern was Gott erkennt, steht plötzlich da im Vordergrund. Ich denke, wir kennen oder viele kennen diesen Psalmvers, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Es ist plötzlich hier in Vers 3 nicht wichtig, dass ich erkenne, sondern dass ich zulasse, dass Gott mich erkennt. Ich habe Gott so lieb, dass ich bereit bin zu hören, was er erkennt. Dann sind meine Statements gar nicht entscheidend, sondern meine Fragen sind plötzlich entscheidend an Gott. Nicht Gott, wie siehst du diese Sache, damit ich die richtige Erkenntnis habe? Wie siehst du das mit dem Opferfleisch? Sondern Gott, wie siehst du mich in dieser Sache? Dann bin ich von ihm erkannt. Und dann stellt auch Gott die Fragen und sagt nicht, Simon, wie siehst du die Sache mit dem Fleisch? Sondern er sagt, Simon, weißt du, was ich von dir denke in dieser Sache mit dem Fleisch? Weißt du, wie ich dich sehe und deine Rolle und deine Liebe da drin? Hast du da schon mal nachgefragt? Ich dachte an Petrus, da fragt Jesus auch anders, als wir fragen würden. Der Petrus hat Jesus verleugnet und Jesus hätte dann, als er ihn wiedergesehen hat, sagen können, Petrus, hast du es kapiert? Hast du es jetzt verstanden? Und Jesus fragt das nicht, sondern er fragt, hast du mich lieb? Nicht, hast du jetzt alles begriffen, hast du jetzt alles richtig gesehen? Das ist ihm zweitrangig. Er weiß ja sowieso, wie falsch auch meine Ansichten oft sind und will er auch zurechtrücken. Aber diese Frage, Simon, nicht wie siehst du das, sondern weißt du, wie ich dich sehe in dem Zusammenhang? Das sind diese Lektionen, wo ich dachte, das gilt allgemein. Da müssen wir kein Götzenfleisch dafür im Edeka finden. Das gilt auch an ganz anderen Punkten. Und dann können wir ganz kurz abschließen und überlegen aus der dritten Perspektive, was könnte heute, 2021, Sachen sein, die wir anwenden können auf uns. Vielleicht hast du ganz andere Sachen, als was mir eingefallen ist. Dann mache ich dir einfach Mut, auch selber Gott zu fragen und zu sagen, was sind die konkreten Punkte? Es geht nicht nur um das große Ganze, sondern wo sind die Dinge, die bei mir so das Thema sind, das Götzenfleischthema oder ein anderes Thema. Welche Themen haben das Potenzial, entweder aufzubauen oder aufzublasen? In meinem Leben spielt Musik eine wichtige Rolle. Und wenn du so als junger Mensch versuchst, deinen Stil und deine Richtung zu finden und hast mit jemandem zu tun, der vielleicht wie bei dem Götzenfleisch früher einmal Rockmusik gemacht hat in einer Szene, die er bewusst verlassen hat, weil er sich zu Jesus bekehrt hat, dann wird es für mich plötzlich verständlich, warum da jemand ist, der sagt, als Christ, keine Rockmusik, wenn ich seine persönliche Geschichte und sein Gewissen da einbeziehe. Wenn ich eine andere Erkenntnis habe, dann habe ich da eine Freiheit dabei, aber nicht die Freiheit, diesen Bruder jetzt mit Absicht, wenn ich den im Auto mitnehme, dass ich sage, hey, ich weiß schon, was der für eine Ansicht hat, aber ich lege mal die CD rein, die so richtig nach vorne geht, weil das ist das Lied, was mich in letzter Zeit am meisten ermutigt hat und da muss der jetzt mit klarkommen. Vielleicht kriege ich ihn ja dazu, seine Ansicht zu überdenken. Ich zeige dir mal hier, oh, wenn ihn das vielleicht erinnert an seine Vergangenheit, von der er sich lösen wollte und in Schwierigkeiten bringt, dann ist es dran, Rücksicht zu nehmen. Gleichzeitig, wie ich vorhin gesagt habe, für eine ganze Gemeinde ist es dann schon wieder schwieriger anzuwenden, wenn ein Einzelner sagen möchte, was die ganze Gemeinde tun und lassen soll. Aber im Persönlichen auf jeden Fall gibt es so Punkte, wo ich erkennen darf, aber auch umsetzen darf und ich übersetze dann mal ganz frei. Der eine spielt Schlagzeug für Jesus und dankt Gott für die Gabe dieser Musik. Der andere verzichtet auf Schlagzeug für Jesus und dankt Gott für seine Befreiung, die er erlebt hat. Und jetzt sind da zwei, der eine sagt, nein, machen wir nicht. Und der andere sagt, jawohl, mache ich. Und beide tun es zur Ehre Gottes. Kann Gott das aushalten? Ja, er kann. Und keiner von uns beiden muss zwingend den anderen überzeugen, das so zu denken, wie er will. Aber, dann würde der Paulus vielleicht schreiben, wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, in einem finsteren Metal-Konzert Party machen sieht, wird er nicht Anstoß nehmen. Da will ich ja gar nicht hin, in dieses finstere Konzert. Das interessiert mich gar nicht und das ist auch nichts, wo ich als Christ sein wollte. Aber ich kann wahrnehmen, es könnte sein, dass ein anderer, das, was ich mache, dass es für ihn schon einen großen Schritt weiter ist. Wo ist der Punkt, wo du und wo ich Rücksicht nehmen muss. Das ist jetzt so ein Beispiel einfach nur aus meinem Leben. Das hat auch nichts mit 2021 zu tun. Aber da ist es für mich mal irgendwann so ganz praktisch geworden. Muss ich das diskutieren? Ich muss nicht unbedingt. Und es gibt auch Stellen, wo ich Rücksicht nehme. Es gibt brisantere Themen, wo ich jetzt auch überlegt habe, spricht man das an? Dinge, die auch in unserer Gemeinde diskutiert werden. Aber auch da ist es für uns, egal wie unsere Erkenntnis ist und egal an welchem Punkt wir stehen, finde ich interessant, diesen Text auch anzuwenden bei Erkenntnis. Was ist die biblisch richtige Gemeindeform? Sind es große Gruppen, sind es kleine Gruppen, sind es große Häuser oder kleine Häuser? Lasst mich nicht und ihr die Frage stellen, zuerst, natürlich wollen wir wissen, wie Gott das sieht, aber lasst uns nicht zuerst die Frage stellen, Gott, wie siehst du das? Sondern lasst uns fragen, Gott, wie siehst du mich in dieser Frage, in diesem Prozess dieser Frage? Und dann, wenn wir ganz konkret werden, man mag es nicht mehr hören, aber es ist jetzt, war für mich so greifbar, dieses Corona-Ding. Wir alle haben Erkenntnis, Vers 1. Klar haben wir alle Erkenntnis. Manchmal denke ich bei Corona, leider haben alle Erkenntnis. Vor allem auch, wer ganz offensichtlich, da schließe ich mich ein, zugeben muss, von der Thematik ganz wenig Ahnung zu haben, hat auch eine Erkenntnis. Jeder hat seine Meinung. Und ich musste im vergangenen Jahr meine persönliche Erkenntnis zu diesem Thema ein paar Mal ändern auch und anpassen. Es kann sogar sein, dass ich mit meiner jetzt aktuellen Erkenntnis und Ansicht falsch liege, weil sich Dinge nochmal ändern in meinem Kopf, vielleicht sogar mit meiner biblischen Bewertung der Situation. Und ich möchte gern fragen, Gott, wie siehst du das? Aber 1. Korinther 13 sagt, Erkenntnis wird weggetan werden, denn sie ist nur Stückwerk. Die ganze Welt bläst sich im Moment auf, habe ich den Eindruck, mit Erkenntnissen. Und das mag normal sein, weil es die ganze Welt ist. Aber was ist in der Gemeinde? Was ist mit den Christen? Was ist da normal und was ist da dran? Und ich habe den Eindruck, auch unter Christen haben sich Erkenntnisse unglaublich aufgeblasen. Wer irgendwie den Eindruck hat, er hat etwas erkannt oder entdeckt oder auch Gott hat ihm was gezeigt, hat diesen Popcorn-Effekt. Wupp! Ich habe eine Erkenntnis, die muss raus und die muss auch irgendwie den Leuten klar gemacht werden. Da fühle ich mich verpflichtet, aufzuspringen und auch einzufordern, dass man die Glaubenspraxis an meine Erkenntnis anpasst. Das muss man, glaube ich, nicht weiter erklären. Jeder kennt das und wir können uns jeder selber für sich fragen, wo ich in der Gefahr stehe. Es gilt auch für alle Seiten der Diskussion, wo wir uns aufblasen können. Und wir können das Thema für unsere Gesellschaft, glaube ich, heute Morgen nicht lösen, auch für die Gemeinde wahrscheinlich nicht lösen, aber drüber nachdenken. Ich habe schon die persönliche Einschätzung oder das Gefühl, dass natürlich viele Gemeinden und viele Christen sowas diskutieren und auch ihre Schwierigkeiten haben, Dinge umzusetzen. Aber ich habe schon auch den Eindruck, dass wir hier in der Gemeinde, wie soll ich sagen, manche purzeln so ein bisschen orientierungslos, vielleicht neben der Mauer schon rum, vielleicht viele. Und vielleicht gibt es auf allen Seiten irgendwo den Punkt, wo ich sagen muss, es war auch bei mir an manchen Stellen so viel Diskussionsbereitschaft oder Überzeugungswunsch, dass mein lebendiger Stein, den Gott, wo er mich eingebaut hat, irgendwie mehr sich aufgeblasen hat, als es sein sollte. Und da habe ich gefragt, ist das Gott überhaupt wichtig, ob ich die richtige Meinung und Einstellung zu dem Corona-Zeugs habe? Und was wäre, wenn Gott andere Schwerpunkte hat, als dass ich da die richtige Meinung vertrete? Wenn ich Gott frage, Gott, was denkst du über Corona? Gib mir bitte deine Erkenntnis. Das wäre auch klasse, weil dann könnte ich sie allen sagen und dann hätten alle Gottes Erkenntnis. Wenn ich das frage, gib mir bitte diese Erkenntnis, was denkst du darüber? Und Gott sagt, nö. Und Gott sagt, nein, Simon, darum geht es mir gar nicht. Ich werde dir jetzt nicht sagen, was ich darüber denke. Und ich werde dir nicht offenbaren, wie all die Zusammenhänge sind. Vielleicht später, vielleicht nie. Aber Simon, ich kann dir was anderes sagen, wenn du willst und wenn du mich liebst. Dann kann ich dir die Erkenntnis über dich selbst geben, wie ich dich sehe. Stell die Frage doch nochmal neu, frag doch nochmal anders nach. Ich werde dir sagen, was ich in dieser Situation über dich denke. Wer Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Und es hat mich echt, es war eine Überraschung für mich in diesem Text, dass da nicht steht, wer Gott liebt, der erkennt dann die Sachen besser oder so, sondern es geht umgekehrt. Und das ist ein bisschen Kerngedanke für mich geworden von 1. Korinther 8. Und vielleicht nehmt ihr es auch mit auf den Weg, vielleicht habt ihr auch noch andere Schwerpunkte. Aber das wäre wertvoller, als die richtige Erkenntnis über eine Sache zu haben, dass ich die Erkenntnis habe, wie sieht Gott mich in dieser Sache. Das Gegenteil von Erkenntnis ist nicht aufgeben oder aufhören, eine Meinung zu haben, sondern Gott zu lieben und dann auch uns gegenseitig zu lieben. Ich möchte noch kurz beten. Danke, Herr, dass du dem Paulus in dieser Götzensache da so viel Weisheit gegeben hast, dass er einfach von dir deine Worte gesagt und geschrieben hat. Und ich denke schon, dass die Korinther davon profitiert haben und da wirklich was zum Umsetzen hatten und zum persönlich Reflektieren und Nachdenken. Und ich denke, wir können das in ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen auf uns anwenden, aber es ist auch ein Stück weit schwierig, es auf die richtige Sache anzuwenden. Und von all dem, was ich jetzt gesagt habe, bete ich, dass du das in unseren Herzen und Köpfen behältst, was wirklich wichtig und von dir war. Wenn es irgendwo eine eigene Meinung oder eine eigene Ansicht war, dann kannst du es auch wieder wegnehmen. Aber ich bete einfach, dass du uns prägst mit diesem Wunsch nach dich zu lieben und diesem Wunsch nach, dass du uns über uns selber Klarheit gibst und nicht nur über die Sachen, die uns so interessieren. Ich bete, dass du da, wo manches vielleicht an unserer Mauer, die du gebaut hast, wo du uns als lebendige Steine einbaust, wo wir stabil stehen und uns gegenseitig stützen sollten, wenn da irgendwas einbricht oder eingebrochen ist, dass du wieder aufbaust und dass du deine Liebe, die ja nicht nur einmal da ist, sondern immer da ist, dass du sie in den Vordergrund stellst und uns wichtig machst und aufs Herz legst. Und da, wo diese Mauer steht, da lass uns ein Zeugnis damit sein, auch stabil zu sein und nach dir zu fragen, deine Liebe weiterzugeben und zu teilen. Und bewahr mich davor und uns, dass wir uns selber aufblasen und in den Vordergrund stellen mit dem, was uns wichtig ist. Und wenn irgendwelche Sachen sind, wo wirklich verschiedene Meinungen da sind und es muss eine Lösung geben, dann bete ich um deine Weisheit für jeden, der daran beteiligt ist, dass du auch Klarheit schenkst, wo es dran ist. Vielen Dank, dass dieser Text auch zu uns spricht. Danke, dass du mitgehst in diese Woche und uns auch zeigst, wo wir was anwenden müssen davon und was es mit uns zu tun hat. Amen.